Jesus Christus und die Liebe Gottes, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ja, da sind wir wieder, ne? Nach den Weihnachtstagen, lecker Familie gesehen, lecker Sachen aufgegessen, lecker zu viel gegessen. Und trotzdem wollen wir uns jetzt oder gerade deswegen einer Speise zuwenden, die uns gut tut. Meine Oma hat angeblich immer gesagt, wenn sie gegessen hat, oh, ich habe mich delektiert. Das ist ein ausgestorbenes Wort für mir hat's geschmeckt. Und so wollen wir uns heute auch delektieren am Wort Gottes. Ich habe ein Filetstück mitgebracht, vegan natürlich. Ein veganes Filetstück aus dem Wort Gottes, an dem wir uns gemeinsam delektieren wollen. Und es wäre doch mal was Schönes, wenn wir dazu aufstehen. Ich lese es vor und danach werde ich auch ein Tischgebet sprechen. Wir lesen den Text aus Jesaja 55, ab Vers 6. Suchet den Herrn, solange er zu finden ist. Ruft ihn an, solange er nahe ist. Der Gottlose lasse von seinem Wege und der Übeltäter von seinen Gedanken und bekehre sich zum Herrn, so wird er sich seiner erbarmen und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Denn gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und lässt wachsen, dass sie gibt Samen zu säen und Brot zu essen, so soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt, und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Vater, segne diese Speise, uns zur Kraft und dir zum Preise. Amen. Nehmen wir Platz. Liebe Geschwister, wenn wir die Bibel aufschlagen, bei den Worten des Alten wie des Neuen Testamentes, dann wissen wir im Kopf, dass diese Worte natürlich ursprünglich vom historischen Kontext nicht für uns geschrieben sind. Das gilt beim Neuen Testament, da wissen wir, dass es Briefe sind. Und da muss man dahinter steigen. Beim Alten Testament wissen wir auch, ja, der erste Adressat dieser Texte ist das Volk Israel. Historisch gesehen richtet sich der Text also nicht an uns, sondern an das Volk Israel, das in einer Situation ist, wo das Volk in die Verbannung geführt wird, lebt im heutigen Irak und freut sich und sehnt herbei, dass Gott doch eingreift und es zurückführt. Im Glauben an Jesus, den Herrn des Wortes Gottes, nehmen wir diese Worte aber ganz bewusst für uns. Denn das Neue Testament, wie der Heilige Geist es uns überliefert hat, baut darauf auf und sagt, auch wir dürfen durch den heiligen Umweg Jesus diese Texte auch für uns lesen. So tun wir das und tun wir das auch mit großer Gewissheit. Suchet den Herrn, solange er zu finden ist. Ruft ihn an, solange er nahe ist. So beginnt dieser Textabschnitt. Und solange er zu finden ist, ruft ihn an, solange er nahe ist. Nähert euch Gott, könnte man es zusammenfassen. Hier kommen ja wieder, das werden wir manchmal sehen in diesem Text, zwei Aussagen, die sehr ähnlich sind. Die gemeinsame Aussage, kommt zu Gott, nähert euch. Wenn ich höre, suche Gott, dann denke ich immer, ja, warum hast du nicht aufgepasst? Gott suchen klingt manchmal so, als müsste man irgendwas suchen, was man nicht mehr hat. So, wo habe ich ihn denn? Wo habe ich denn Gott gefunden? Also das letzte Mal? Dann kommt diese Frage, wo hast du es denn das letzte Mal gesehen? Gott suchen ist nicht eine Bewegung, etwas zu suchen, was man verloren hat, sondern suchen heißt hier, ruft ihn an, meldet euch, sprecht zu ihm. Ihr kennt die Formulierung, sucht ihn auf. Jemanden aufsuchen, eine hochgestellte Persönlichkeit, den Bürgermeister von Borken oder so, oder ähnliches, das ist natürlich was. Sucht ihn auf, denn Gott ist nahe. Solange er nahe ist, heißt es in der Luther-Übersetzung, dann, das ist ein bisschen schwierig, das klingt ja so, als ob er gleich nicht mehr nahe ist. Da entsteht so ein Motivationsdruck. Mach es lieber schnell, solange er noch da ist, sonst kommst du zu spät. An der Stelle ist es hilfreich, sich andere Übersetzungen mal anzusehen. Dort findet man diesen Motivationsdruck nicht so, sondern es ist eher eine Einladung. Gott ist da, jetzt komm doch. Es ist eine Einladung. Komm doch, näher dich, weil Gott nahe ist. Im Folgenden kommt ein Aufruf zur Umkehr. Und manche Ausleger der Heiligen Schrift, die sagen, ja, das ist eigentlich so etwas, das hat vielleicht Jesaja zitiert, weil das allen schon bekannt war. Vielleicht ein Ausruf, ein Vers, eine Liedzeile, aber dennoch hat das es in sich. Der Gottlose lasse von seinem Wege und der Übeltäter von seinen Gedanken und bekehre sich zum Herrn. So wird er sich seiner erbarmen. Und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Wir machen das ganz kurz. Dieser Umkehraufruf heißt und sagt, hör auf damit. Hör auf mit dem Mist, den du tust, der dich kaputt macht, der andere kaputt macht, der Gott nicht die Ehre gibt. Hör auf. Und so möchte ich das auch ganz ungeschützt heute Morgen in eure Situation sprechen. Gar nicht abgesichert. Ich habe mich vorher bei der Gemeindeleitung nicht vergewissert oder nachgefragt, wen muss ich denn jetzt angucken? Ich habe keine Ahnung. Aber Gottes Wort sagt, hör auf. Hör auf. Ich weiß, alles ist nicht so leicht. Ne? Von vorne kann man schnell sagen, hör auf. Und trotzdem, irgendwann muss der Schritt gehen, dass du sagst, ja, ich höre auf. Deswegen diese Aufforderung, lass dich mahnen, Gott ist nahe. Und weil Gott nahe ist, kannst du aufhören. Ich weiß nicht, was dich da gefangen hält, was dich fertig macht und was andere in deiner Umgebung so fertig macht. Aber in Jesus Christus gibt es eine Möglichkeit aufzuhören. Das muss man in einem seelsorgerlichen, therapeutischen Kontext natürlich begleiten, aber ich sag's trotzdem, hör auf, kehr um. Gott ist nahe. Gott ist nahe. Und wenn wir den Text jetzt weiter lesen, dann habe ich den Eindruck, der Heilige Geist, der uns ja diese Worte hat überliefern lassen, der schmunzelt und sagt, so Leute, jetzt geht's richtig rund. Jetzt wollen wir euch mal richtig durchrütteln. Nachdem es hieß, Gott ist nahe, kommt eine Begründung, da reibt man sich die Augen. Denn, seht ihr manchmal auch den Text hier? Das wäre doch hilfreich, ne? Ja, danke. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. So nah Gott ist, und so sehr das Volk Israel sich über die versprochene Rückkehr aus Babylon, dem heutigen Irak, zurück freuen darf, so weit weg ist Gott doch, ganz nah und ganz fern. Das ist so ein unpopulärer Gedanke. Gott ist fern. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Eure Wege sind nicht meine Wege. Das müssen wir uns immer wieder mal sagen lassen. Denn in der Regel kommen wir ja zusammen, damit wir Gott verstehen, damit wir begreifen, wie er tickt. Im besten Fall, damit wir an ihm so rumtillern können, dass Gott das tut, was wir wollen. Gott ist anders. Gott denkt anders als wir, er handelt anders als wir. Wir haben nicht die gleichen Gedanken, wir gehen nicht die gleichen Wege. Ja, Gott ist uns nah in Jesus Christus, ja, wir kommen dann gleich noch drauf. Dennoch, er ist ganz anders. Gott ist nahe, okay, aber er ist niemals Kumpane oder Kumpel. Ein Kumpane ist jemand, mit dem man das Brot, das Panis isst. Also wenn Leute zusammen Brot gegessen haben, ja auch im militärischen Zusammenhang, dann war man Kumpane. Und kennt ihr so 4-5-Jährige, ja kennt ihr, Kinder, Jungs vor allem, wenn die so vom Kindergarten kommen und so Kumpels sein wollen, dann legen so die Hände umeinander zu dritt und laufen auf der ganzen Straße und sagen, boah, um Gott kannst du nicht deinen Arm rumlegen und sagen, ey, wir beide, ne, wir kriegen das. Nee, Gott ist nie Kumpane, er ist auch nie Kumpel. Das Wort Kumpel kommt von der Kumpe, das ist der Schacht. Also da, wo man im Bergwerk einfährt, das ist die Kumpe. Und wenn man einen Kumpel hat, dann ist es der, mit dem man zusammen arbeitet, in den Schacht gefahren ist und schwarz und verschwitzt wieder rauskommt. Gott ist niemals unser Kumpel. Ja, wir essen das Brot, Kumpane, im Abendmahl als Zeichen der Gemeinschaft mit Gott, aber Gott ist noch lange nicht Kumpane oder Kumpel. So nahe Gott ist, so unendlich geschieden ist er von uns und unterschieden. Also im letzten Jahrhundert hat ein Theologe, Karl Barth, das immer wieder betont. Er hat gesagt, das Evangelium ist die Botschaft von einem Gott, der ganz anders ist, von dem der Mensch als Mensch nie etwas wissen noch haben wird und von dem ihm eben darum das Heil kommt. Ein Gott, der ganz anders ist, von dem der Mensch nie etwas wissen noch haben wird, als Mensch. Wenn wir uns als Menschen Gott nähern und versuchen, etwas über Gott rauszubekommen, ja, dann müssen wir Philosophie anwenden und Logik, ein bisschen verzweifelte Naturwissenschaft, aber wir werden Gott nie erreichen mit unseren Gedanken. Wenn wir etwas von Gott wissen, dann deswegen, weil Gott etwas wollte, dass wir es wissen. Das nennen wir Offenbarung. Gott bleibt aber immer der ganz, ganz andere, der Entfernte. Sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. In der damaligen Vorstellungswelt, so weit wie Himmel und Erde entfernt sind, was Maximaleres konnte man sich nicht vorstellen, so weit ist Gott und Mensch entfernt. Gott ist erhaben, gerecht und heilig. In Jesaja 40 lesen wir, siehe, die Völker sind geachtet wie ein Tropfen am Eimer und wie ein Sandkorn auf der Waage. Alle Nationen sind für Gott wie ein Tropfen, der außen an einem kalten Eimer kondensiert ist. Lächerlich, gering. Und selbst das Bild ist schon nicht groß genug, nicht gewaltig genug. Gott ist unbeschreiblich. Gott ist anders. Wir versuchen ja Gott häufig zu erreichen, mit unseren Gedanken wieder, indem wir sagen, wir nehmen was Gutes und dann steigern wir es. Und wenn wir es genug gesteigert haben, sind wir bei Gott. Ja, aber dann setzen wir ja wieder voraus, was gut ist. Also wir erreichen Gott nicht, indem wir einfach überlegen, was ist am gutsten, am gütersten, am, ihr wisst schon, am besten. Manche Theologen haben dann gesagt, ja, wir können nur über Gott negativ reden. Wir könnten immer nur sagen, Gott ist nicht so begrenzt, wie wir das erleben. Gott ist nicht so. Gott ist nicht so. Er schießt also mit so Negativaussagen. Und dann hofft man, dass man in der Mitte Gott freilässt. Theologen machen das so. Ich finde es ein bisschen übertrieben, aber ich glaube, es kommt rüber, was man damit sagen will. Gott ist, eigentlich kann man nur schweigen davon, wenn Gott nicht gesprochen hätte. Und er hat gesprochen. Sondern so viel höher der Himmel, so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Die Wege und Gedanken Gottes sind höher. Damit ist nicht eine Entfernung gemeint, die man in Längeneinheiten ausdrücken könnte, sondern eine grundsätzliche Andersartigkeit. Es gibt in 1. Könige 19 eine ganz, ganz seltsame Begegnung. Der Prophet Elia ist an einer Stelle seines Lebens wirklich lebensmüde. Er ist depressiv, fertig, er kann nicht mehr. Und er bittet Gott um eine Begegnung. Begegnung im alttestamentlichen Kontext, ich wünsche mir so sehr, beziehungsweise Gott verspricht es ihm, denn Gott geht an ihm vorüber. Er zeigt seine Nähe. Und jetzt lesen wir mal den Text in einer Übertragung von Buber und Rosenzweig von 1929. Das sind jüdische Gelehrte, die diesen Text versucht haben zu übersetzen oder zu übertragen. Elia steht jetzt in einer Felskluft und Gott geht vorüber. Da vorüberfahrend er, ein Sturmbraus, groß und heftig, Berge spellend, Felsen malmend, Herr vor seinem Antlitz, er im Sturme nicht. Und nach dem Sturm ein Beben, er im Beben nicht. Und nach dem Beben ein Feuer, er im Feuer nicht. Aber nach dem Feuer eine Stimme verschwebenden Schweigens. Und da ist Gott. Gott kommt nicht im Sturm, Das wäre das Bild gewesen, das man kulturell erwartet. Gott kommt nicht im Sturm, wo die Fetzen fliegen. So. Gott kommt nicht im Erdbeben, wo alles erschüttert wird. Gott kommt nicht in der Feuersbrunst, nicht in Energie, nicht im Plasma. Gott kommt so, dass Elia es fast verpasst hätte. Ein verschwebendes Schweigen. Wie soll denn ein Schweigen verschweben? Schweigen ist ja nichts. Also Gott nähert sich so als der vollkommen andere, dass Elias es fast verpasst hätte. Und im Nachhinein sagt, sag mal, war das Gott? Und vielleicht habt ihr das auch schon erlebt, dass Gott sich genähert hat auf eine Art und Weise, wo ihr im Hinterher dachtet, brannte nicht unser Herz? Wie die Emmaus-Jünger, brannte nicht unser Herz, als er uns die Schriften auslegte? Gott ist ganz anders. Er lässt sich nie vor unseren Karren spannen. Wir müssen bedenken, nie ist Gott so für uns, dass er nicht auch für den ist, den wir echt lästig finden. So wie Gott dich kennt und liebt und mit dir leidet, so liebt er auch den, mit dem du Ärger hast. Sogar den, gegen den du Gott um Hilfe bittest. Gott kennt, liebt und leidet auch mit unserem Feind, mit unserem Nervkopf, mit den Leuten, die uns echt schwerfallen. Man kann nicht von dir verlangen, dass du in jeder Situation Sympathie hast mit den Menschen, die dich zutiefst verletzt haben. Du musst nicht Sympathie für die Täter haben. Aber, das befürchte ich, müssen wir Christen tun, wir müssen aushalten, dass Gott selbst mit ihnen ist. Denn er kennt sie besser. Er weiß, warum sie sich so unglaublich unangenehm und verletzend verhalten. Er kennt es. Das müssen wir aushalten. Weil Gott nahe kommt, muss er auch fernbleiben. Wir verstehen oft nicht, was Gott will und tut. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Wir machen dort meistens, glaube ich, Denkfehler. Wenn es uns gut geht, und unter uns, es ist uns schon mal gut gegangen, oder? Wir erinnern uns. Wenn es uns gut geht, dann denken wir häufig, wir würden Gott verstehen und er würde uns verstehen. Dann funktioniert Gott. Dann macht er seinen Job. Dafür halten wir uns doch ein Gott. Das ist der Denkfehler. Wenn es uns gut geht, dann verstehen wir Gott. Auch, ich glaube, ehrlich gesagt, dann verstehen wir Gott nicht. Und es gibt nur einen Anlass, wenn es uns gut geht. Nicht zur Selbstüberheblichkeit, oh, ich verstehe Gott, jetzt bediene ich ihn richtig, sondern es gibt nur einen Anlass zum Dank. Dank und Lobpreis. Lieber Herr, wie gut, dass es mir gerade gut geht. Ich freue mich von Herzen. Wenn es uns schlecht geht, dann kommt uns die Wahrheit der Fremdheit Gottes wieder näher. Sie rückt uns quasi auf den Pelz. Aber auch hier dürfen wir nicht denken, dass wir Gott verstehen. Manchmal denken wir ja, meistens bei anderen, ne? Nicht bei uns selbst. Dem geht so schlecht, weil das und das und das passiert ist, weil er das und das getan hat oder dieses und jenes gelassen hat. Vorsichtig. Ja, es gibt grobe Unweisheit im Leben. Strunzen, betrunken, Autofahren, kann man hinterher nicht Gott für verantwortlich machen, wenn man am Baum klebt. Ja, das ist richtig. Aber, wir müssen aufpassen, dass wir nicht den Eindruck haben, ja, wenn man das und das macht oder wenn so. Manche sagen auch, ja, mir geht es so schlecht, damit ich daraus etwas lerne. Ja, Leute, vielleicht ist das so, dass du was lernen solltest, zum Beispiel nüchtern Autofahren. Aber manche Dinge und viele Dinge sind so geheimnisvoll, die passieren uns und wir wissen nicht, warum das geschieht. Und manche der Dinge klären sich später auf, manche der Dinge nie. Gott ist souverän, er ist heilig, er ist gerecht, er ist barmherzig und nah, aber er ist auch der ganz Ferne. Wir können uns verabschieden von so einer Art magischer Lebensdeutung. Manche sagen, ich bin gesegnet, meine Firma läuft gut. Ich freue mich, wenn eure Firma gut läuft. Ja, das meine ich gar nicht. Aber wer sagt denn, dass Gottes Segen sich darin zeigt, dass die Firma gut läuft? Wer sagt denn, dass es gut ist, dass der Vertragsabschluss funktioniert hat, die Beförderung? Vielleicht wäre es für dich und die Ganzheit deines Lebens viel besser gewesen, das wäre in die Hose gegangen. Wer weiß denn das? Wir wollen vorsichtig sein, demütig sein, Gott danken, wenn es uns gut geht, von Herzen klagen, Rotz und Wasser heulen, wenn es uns schlecht geht. Ja, aber nicht zu tun, als würden wir Gott verstehen. jedenfalls von unseren Möglichkeiten her nicht. Ob es uns gut geht oder nicht, der uns fremde Gott ist uns. Und jetzt in Jesus ganz nahe. Er ist nahe, er liebt uns tatsächlich. Unendlich entfernt und doch ganz nah. Wie kann das sein? Das kriegen wir jetzt noch hin. Wie kommt Gott uns nahe? Dadurch, dass er sich entäußert. Er schickt etwas, jemand von sich, nämlich das Wort. Um das zu erklären, greift Jesaja den Gedanken auf, dass der Himmel weit entfernt ist. Und jetzt überlegt er, sag mal, da haben wir Himmel und Erde. Gibt es nicht eine Brücke, eine Verbindung zwischen Himmel und Erde? Und dann kommt der Gedanke, na klar, der Regen, der Schnee. Regen und Schnee ist die Verbindung zwischen Himmel und Erde. Denn gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und lässt wachsen, dass sie gibt Samen zu säen und Brot zu essen. Richtig. So, deswegen lesen wir die Bibeltexte so genau, gleich wie, dann lauert man ja schon. Wie denn? Sag's mir. So, ach so, gleich wie Himmel, wie der Regen und Schnee, so soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt, und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Gottes Wort wird nicht ohne Wirkung bleiben. Gottes Wort verbindet Himmel und Erde, überbrückt die Distanz zwischen Gott, der so anders ist, und uns selbst. Das Wort wird nicht leer zurückkommen. Das gilt für eure Gemeinde. Ihr habt so viel evangelisiert. Ihr habt gepredigt. Ihr habt, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich, T-Mobil war hier. Ihr habt Traktate verteilt, Evangelisationen gemacht. Und manchmal fragt man sich, wofür das alles? War das alles für die Katz? Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, Gottes Wort kehrt nicht leer zurück. Die Dinge sind nicht verloren. In unseren Familien wurde Wort Gottes ausgeteilt und nach Kräften gelebt, nach Möglichkeit. Jetzt spreche ich eher die Leute an, die Kinder haben. Ja, wir haben auch Kinder dabei, das ist natürlich. Sind alle Kinder, folgen alle eure Kinder Jesus, dem Herrn? Weiß man nicht, ne? Sind alle nach den Maßstäben der Welt wohlgeraten? Nö, manche haben Probleme. Ne? So, wer denn keine? War das alles für die Katz? War das vergeblich? Ich glaube nicht. Ich glaube wirklich, Gottes Wort kommt nicht leer zurück. Wir wollen darauf vertrauen, dass das, was wir an Gottes Wort ausgesät haben, Wirkung hat. Und ihr kennt den Spruch, Christen sind berufen, die Liebe Gottes zu verkündigen. Notfalls auch mit Worten. Wir sind berufen, die Liebe Gottes zu verkündigen, notfalls auch mit Worten. Und wir können nur als Eltern darauf vertrauen, dass das, was wir nach Kräften versucht haben, zu leben von dem, was wir erkannt haben vom Wort Gottes, dass das Wirkung hat. Zum Schluss dieser Punkte, jetzt kommen wir selbst an die Reihe. Wir gucken auf uns selbst und sehen so die dürre Oberfläche unserer Frömmigkeit. Und manchmal gucken wir auf uns und denken, sag mal, ist das alles, was da gewachsen ist? So wenig Glaube, so wenig Treue, so wenig Bekennermut, so wenig Kenntnisse. Das ist ja jammerschade, das ist ja furchtbar. So wenig Entwicklung bei mir, wird das denn nie anders? Werde ich immer über die gleichen Dinge stolpern? In meinen Beziehungen, in meiner Familie, wird das denn nie anders? Werde ich mich nie von Mustern lösen, die Prägungen loswerden, die mir die Vergangenheit, Kindheit, Schicksal, meine Familie tief in die Seele geätzt haben? Doch, ich glaube ja. Gottes Wort kehrt nicht leer zurück. Und die Predigten, die wir gehört haben und das Wort Gottes, das wir gehört haben, das bleibt nicht ohne Wirkung. Paulus sagt, da ist jemand in Christus, ist eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Das darfst du glauben. Auch wenn die Oberfläche dessen, was du sehen kannst, manchmal so aus deiner Sicht mickrig aussieht, sei getröstet. Da ist so viel Neues, so viel Versöhnung, so viel Kraft und Leben geboren durch Gottes Wort. Gott spricht und es entsteht Leben. Und Gott sprach, es werden Lichter an der Feste des Himmels, die da scheiden Tag und Nacht. Und Gott sprach, es wimmle das Wasser von lebendigem Getier. Gott spricht und es entsteht Leben. Gott spricht in unsere Seele und es blüht etwas, es wächst etwas auf. Gott spricht. Ist das nicht verrückt? Wir glauben an einen Gott, der spricht. Es wäre doch denkbar, dass Gott klatscht, trommelt, morst, strickt, knotet. Wäre doch alles denkbar. Ja? Die Knoten. Wir wenden uns heute den Knoten Gottes zu. Ginge alles. Gott spricht. Gott spricht. Jesaja 38 lesen wir, das Wort des Herrn geschieht. Das geschieht. Wort ist nicht nur Information. Wenn Gott sagt, es werde Licht, dann ist in diesem Wort schon Kraft drin, Potenz. Das Wort bringt das mit. Wenn das Wort an dich herankommt, vertraue Jesus Christus, dann bringt dieses Wort das Leben schon mit, dass du Jesus vertrauen kannst. Das ist wunderschön und geheimnisvoll. Ich habe im letzten Jahr wieder einen 5x5-Kurs durchgeführt. Es ist ein evangelistischer Kurs, in dem, da trifft man sich mit 5 Leuten des gleichen Geschlechts, also ich in dem Fall mit Männern, und man trifft sich an 5 Abenden. 5 Personen, also 5 Männer, 5 Abende. Und wir lesen Texte aus dem Johannesevangelium. Menschen, die von der Bibel und von christlichen Glauben keine Ahnung haben. Und ich quatsche die nicht voll, sondern ich begleite sie nur, wie sie selber lernen, in der Bibel zu lesen. Und in den meisten dieser Kursen sind Menschen zum Glauben gekommen. Das ist sehr, sehr verrückt und geheimnisvoll. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr wärt normal. Also ihr wärt nicht so hier so christlich sozialisiert, sondern ihr würdet so einen Text lesen wie im Prolog von Johannesevangelium. Stellt euch mal vor, ihr hört das. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Stellt euch mal vor, ihr hört die übliche und ich finde vollkommen gesunde menschliche Reaktion ist, was? Was? Das Wort hier, das Wort da, hat der Wort Tourette oder so. Das ist ja total verrückt. Und dann ist es so schön für mich, das zu beobachten, die Menschen beim Lesen zu beobachten, denn da passiert was Geheimnisvolles bei Vers 14. Also ganz oft, Vers 14 lesen wir dann weiter und dann, und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und dann kann man richtig sehen, wie bei Einzelnen so der Groschen fällt. Dass, nee, sag mal, hier, mit wurde Fleisch und unter uns und so Sohn und so. Sag mal, sag nichts. Das ist doch Jesus. Das ist doch Jesus. Das Wort ist Jesus. Och, und dann setzen wir das vorne ein und sagen, wenn das Jesus ist, das ist ja, im Anfang war Jesus und Jesus war bei Gott und Jesus war Gott. Wow, alle Dinge sind durch Jesus geworden. Ja, und dann kann man Kolosser 1 gleich nachschieben. Ja, lies doch mal. Er, Jesus, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung, denn in ihm wurde alles geschaffen. In der Tat. Jesus ist die Entäußerung Gottes. Er nähert sich uns. Er verlässt sich auf uns hin. Es ist geheimnisvoll. Er ist der Mittler, der in der Mitte steht, wie Regen und Schnee im Bild bei Jesaja. Er kommt uns nahe. In der Adventszeit haben wir verzweifelt versucht, daran zu denken, dass Gott in Jesus schon gekommen ist und wiederkommen wird. Jesus ist unser Zugang zum fernen Gott. Jesus ist für uns Wort Gottes. Er ist Verkündigung Gottes, Mitteilung. Aber nicht nur in der Form, dass wir etwas Informatives von ihm mitbekommen. Dann wäre Jesus Prophet. Sondern Jesus ist in seinem ganzen Sein, in seiner Person, in seinem Leben, in dem, was er gesagt hat, in dem, was er nicht gemacht oder getan hat. Er ist für uns Verkündigung Gottes. Gott kommt dir nahe. Du darfst bei ihm sein, du darfst mit ihm reden, zu ihm kommen. Er nähert sich dir an Jesus, dem Herrn. Gott ist dir unendlich fern. Und das bleibt immer so. Aber dieser ferne Gott wollte nicht ohne dich sein. Er wollte nicht. Und er kommt in Jesus Christus. In Jesus Christus ist dir die Nähe Gottes verheißen und versprochen wie an keiner Stelle in diesem Universum. In Jesus Christus. Deswegen, Gott ist dir unendlich nahe. In Jesus kommt der ferne, dunkle Gott dir ganz nahe. Jesus hat gelebt für dich. Er ist gestorben für dich, begraben worden und auferstanden. Und wenn du diesem Gott nahe kommen willst, dann musst du nichts tun. Es ist alles getan. Du musst nichts tun. Es ist alles getan. Lass dich nur beschenken. Das kann jetzt in diesem Moment sein, indem du einfach sagst, danke, du unendlicher Gott, dass du mir in Jesus so nahe gekommen bist. Das kann jetzt geschehen. Das kann nach dem Gottesdienst geschehen. Aber bitte denk nicht, ach, jetzt hatte ich einen religiösen, erwärmten Moment. Das war ja nett. Das wäre zu schade. Gott segne uns alle. Ich möchte noch kurz beten. Lieber Herr, du bist wirklich geheimnisvoll. Und mir gerät das manchmal aus dem Blick, weil wir meinen, so viel über dich zu wissen. Du bist und bleibst geheimnisvoll. Und wie dankbar bin ich auch dafür. Danke, dass du dich in Jesus uns gezeigt hast, uns genähert hast, dass du nicht fern sein willst, weil du uns nicht magst oder liebst. Danke, dass du gekommen bist. Bitte segne uns, dass wir das greifen können, segne unser Leben und tröste uns über die Stellen in unserem Leben, wo wir denken, dass dein Wort noch gar keine Auswirkung hatte. Tröste uns, segne uns, so dass wir anderen ein Segen sein können. Amen.